بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نن الله سز على بامس اسلام هاتسين الله سيجن هايزن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf all denjenigen, die auf seine Fußstapfen, in seine Fußstapfen treten, bis an den Tag der Auferstehung, ein Tag, der für die Ungläubigen wahrlich kein einfacher Tag sein wird. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen wollen, sind die Verse von Vers 75 bis 82 von Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: Begehrt ihr Muslime denn, dass sie, die Juden, euch glauben, wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem sie es begriffen hatte, wissentlich verfälscht hat. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber untereinander alleine sind, sagen sie, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch Juden enthüllt hat, damit sie es vor eurem Herrn als Beweis vorlegen? Begreift ihr denn nicht? Wissen sie denn nicht, dass Allah weiß, was sie geheim halten, was sie offenlegen? Unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen und die doch nur Mutmaßungen anstellen. Doch wehe denjenigen, die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben, und hierauf sagen, das ist von Allah, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Und sie sagen, das Höllenfeuer wird uns nur für abgezählte Tage berühren. Sag, habt ihr mit Allah einen Bund geschlossen? Dann wird Allah seinen Bund nicht brechen. Oder wollt ihr von Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst? Aber nein, wer eine böse Tat begeht und wen seine Verfehlung umfangen hat und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des Höllenfeuers, ewig werden sie darin bleiben. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, das sind Insassen des Paradiesgartens, ewig werden sie darin bleiben. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels in mehreren Versen direkt angesprochen hat und den Juden mitgeteilt hat, die Verfehlungen ihrer Vorfahren, zu denen sie sich hingezogen fühlen, spricht Allah subhanahu wa ta'ala nach diesen ganzen Gunsterweisungen, die er für sie erwähnt hat, und wo sie jedes Mal danach ungläubig waren und undankbar waren, spricht Allah Ta'ala jetzt einmal die Muslime an, zur Zeit der Offenbarung. Und wie wir wissen, haben wir gesagt, Surat al-Baqarah ist eine medinensische Sura. Das heißt, sie wurde herabgesandt, Surat al-Baqarah, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina ausgewandert ist. Deswegen, das heißt medinensische Sura. Okay? Und Allah Ta'ala sagt, begehrt ihr Muslime, die Sahaba sind jetzt direkt angesprochen, begehrt ihr denn, dass sie, die Juden, euch glauben, wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem sie es begriffen hatten, wissentlich verfälscht haben? Die Sahaba, radiallahu anhum wa ardahum, waren höchst verwundert darüber, dass die Juden nicht glauben. Denn sie haben in ihren Schriften die Ankündigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam gefunden in der Tora, und sie haben diese ganzen Sachen verwirklicht zu ihren eigenen Augen gesehen, die Beschreibung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Hautfarbe, ja, alles haben sie gewusst in ihren Schriften, und trotzdem, nachdem er kam, haben sie ihn geleugnet. Und das war für die Sahaba unvorstellbar, und sie haben sich gewünscht, dass der Prophet hat sogar gesagt, dass wenn nur eine Gruppe von den Juden glauben würde, nur eine Gruppe von ihnen, dann würden alle danach glauben. Weil die kennen die Wahrheit. Die kennen alle die Wahrheit. Und man würde von diesen paar Juden, die herausfinden, was alles noch ganz präzise genau in der Tora drinsteht, und danach könnte kein Jude mehr den Glauben verweigern. Ja, weil dann offenkundig ist, dass dies der Gesandte Allah ist. Begehrt ihr denn, ihr Muslime, dass sie, die Juden, euch glauben, das heißt den Islam annehmen, wo doch eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört hat? Und zwar sind das die 70 Männer, die Musa a.s. auserwählt hat, die der Prophet a.s. auserwählt hat, um zum Jabal al-Tur zu gehen in Sina, um dort zu hören, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, welchen Rechtsspruch er ausspricht für diejenigen, die das Kalb angebetet haben. Die Juden haben ein Kalb gemacht, wie eine Kuh, ja, aus Gold und haben es angefangen anzubeten. Und das war das Schlimmste, was man machen kann. Und nachdem die 70 Leute haben die Worte Allahs gehört und trotzdem haben sie danach zu Musa gesagt, wir werden dir nicht glauben, dass das von Allah ist, bis wir ihn sehen. Und dann wisst ihr, hat sie der Donnerschlag erwischt. Ja? Und diese Leute haben, deswegen sagt Allah SWT hier, obwohl eine Gruppe von ihnen das Wort Allahs gehört und es dann, nachdem sie es begriffen hatten, diese Leute, wissentlich verfälscht haben. Subhanallah, das haben sie auch noch geschafft. Obwohl sie selbst gehört haben. Das ist die eine Auslegung in diesem Vers, dass die Gruppe, die das Wort Allahs gehört hat, die 70 Kinder Israels sind, die Musa auserwählt hat, um zum Bergatur mitzukommen. Die zweite Auslegung dieser Verse ist, sind die Gelehrten der Juden, die das Wort Allahs gehört haben, aber nicht im Sinne von, dass sie Allah direkt reden gehört haben, sondern dass sie das Wort Allahs vernommen haben. Gemeint ist aber die Taurah, die Tora. Und sie haben sich gestützt auf den Vers, die Mufassirun, die den Vers so ausgelegt haben, sie haben sich gestützt auf den Vers in Surah At-Tawbah, Vers Nummer 9, Surah At-Tawbah, Surah Nummer 9, Vers Nummer 6. Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs Wort hört. Und sie hatten definitiv nicht das Wort Allahs direkt in ihren eigenen Ohren gehört, sondern nur die Verlesung der Worte gehört. Das ist die zweite Auslegung dieser Verse. Und die dritte Auslegung hat der Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah erwähnt. Und er sagte, wenn diese Möglichkeit, wenn das auch wirklich eine richtige Möglichkeit ist, dann ist das die wahrscheinlichste und richtigste Auslegung des Verses. Und zwar gemeint sind mit den Worten Allahs, die sie gehört haben, nicht etwa gemeint die Tora, sondern der Koran und bezieht sich auf die Juden der damaligen Zeit. Und das ist auch der Inhalt, das ist auch das, worauf die Verse im Koran hinweisen, denn die Sahabe werden angesprochen, begehrt ihr denn etwa, dass sie an euch glauben, wodurch ein Teil von ihnen das Wort Allahs gehört hat? Und offensichtlich sind die Juden gemeint, die zu der Zeit da waren. Und sie haben das Wort Allahs gehört, gemeint ist der Koran, sie haben die Verlesung des Korans gehört. Und sie haben dann oft absichtlich dann die Bedeutungen verfälscht, wenn sie dann untereinander waren. Das sind die drei Auslegungen, die es zu diesem Vers gibt.
At-Tahrif auf Arabisch, dieses Wort, was sie als verfälschen, das kann auch bedeuten, dass sie einfach Sachen interpretiert haben in der Schrift, die die Schrift einfach nicht zulässt. Man kann manchmal übertrieben interpretieren, was die Worte nicht zulassen, sprachlich gesehen. Und das ist auch, was die Juden gemacht haben. Und sie haben die Eigenschaften des Propheten in der Tora gelesen und sie haben sie uminterpretiert. Sie haben gesagt, das eine bedeutet etwas ganz anderes. Ja, obwohl sie vor ihren eigenen Augen die Realität sehen, dass es genauso ist, wie es in ihren Schriften geschrieben steht. Und dann sagt Allah SWT, und wenn sie, und jetzt spricht Allah SWT einige Heuchler von den Juden an, einige Munafiqun, und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, das heißt die Heuchler von ihnen, ja, sie beteten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam manche Gebete. Sie beteten mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Gebete. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, die Sahaba, sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber untereinander allein sind, sagen sie, unter den Juden untereinander alleine sind, sagen sie, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch Juden enthüllt hat an Wissen, damit sie es vor eurem Herrn als Beweis vorlegen, begreift ihr denn nicht? Das ist sehr, sehr interessant. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt jetzt eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht miterlebt hat, die die Sahaba nicht, den zweiten Teil nicht miterlebt haben. Und er sagt ihnen, was sie geheim gesagt haben in ihren Häusern. Subhanallah. Wenn ein Jude jetzt so etwas hört und er glaubt immer noch nicht, was ist das für ein Mensch dann? Er bekommt gesagt von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er etwas gesagt hat, geheimnisvoll. Und das sagt dann plötzlich der Prophet und er glaubt immer noch nicht. Der Prophet war doch gar nicht dabei. Die Sahaba waren doch ganz schön, sondern doch Juden unter sich. Wie sollte der Prophet das wissen? Wer hat es ihm beigebracht, außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und wie kann er dann ein anderer Mensch sein als ein Gesandter Allahs? Das sind Sachen, mehrere Verse Allah subhanahu wa ta'ala im Koran beschreibt Sachen, was Juden, was Heuchler gesagt haben, insgeheim oder sogar gedacht haben vielleicht, und trotzdem glauben die Menschen nicht. Trotzdem, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt, was in den Herzen ist. Ja, und trotzdem glauben die Menschen nicht. Obwohl, wer kennt die Herzen außer Allah? Nicht einmal hätte es sein können, dass jemand ein Geheimnis weitergegeben hat von der eigenen Gruppe. Nein, wer kennt die Herzen außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und dann sagen sie, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch Juden enthüllt hat an Wissen? Gemeint ist, dass sie untereinander sagten, dass dieser Mensch, der Muhammad ibn Abdullah, das ist der Prophet, der bei uns in der Taura ist. Und als sie dann bei den Sahaba waren, ja, haben sie den Sahaba gesagt, jawohl, die waren Juden, sie haben zu den Sahaba praktisch gesagt, wir sind jetzt Muslime geworden. Und sie haben den Sahaba gesagt, ihr habt recht, in der Taura steht drin, dass das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Und diese Eigenschaften, alle treffen auf ihn zu, das ist er hundertprozentig, wir glauben daran. Und deswegen sagen dann die anderen Juden, die keine Heuchler waren, die nicht mitgekommen sind zu den Sahaba, sagen dann zu den Heuchlern, wieso sagt ihr den Sahaba, dass diese ganzen Sachen in eurem Buch drinstehen? Wollt ihr etwa, dass diese Muslime einen Beweis gegen euch haben am Tag der Auferstehung, Yawm al-Qiyamah? Und guckt einmal, was darin steht. Das heißt, sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala zu, dass er nicht alles weiß. Sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala zu, dass er nicht alles sehen kann. Sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala zu, dass er nicht alles hören kann. Sie vergleichen Allah subhanahu wa ta'ala mit seiner eigenen Schöpfung. Sie vergleichen Allah als Richter mit dem Richter in diesem Leben. Und At-Tashbih ist einer der Sachen, die den Tawhid annullieren. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen vergleichst, das ist Kufr. Und das haben sie gemacht mit Allah subhanahu wa ta'ala. Vor dem Richter in diesem Leben kann man entfliehen. Aber vor dem Richter Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß, was in den Herzen ist. Er weiß, was in den Herzen ist. Er weiß, was du denkst. Du kannst nicht sagen, die Juden könnten, das ist völlig unlogisch, dass sie den Sahaba, dass sie untereinander gesagt haben, wieso gebt ihr ihnen Beweise, damit sie gegen uns Beweise haben am Tag Auferstehung? Begreift ihr denn nicht? Als wäre das ein Akt von Begreifen. Dabei sind sie Sufaha. Das Sufaha ist jemand, der schwachsinnig ist. Das ist eine Schwachsinnigkeit. Jemand, der so etwas Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt. Und hier sehen wir klar, dass wenn die Muslime sagen, wir glauben an Allah, ist das was anderes, als wenn die Christen sagen, wir glauben an Allah, oder wenn die Juden sagen, wir glauben an Allah. Weil die Juden, die glauben nicht an alle Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Christen auch nicht. Sie sagen, Allah ist allmächtig, ala kulli shayin qadir, er hat zu allem die Macht. Und gleichzeitig sagen sie, am siebten Tag hat er sich ausgeruht. Deswegen glauben sie eben nicht an alle Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist einfach nur eine Aussage. Aber sie widersprechen sich. Was sie dann später sagen, widerspricht dem, was sie über Allah subhanahu wa ta'ala selbst gesagt haben. Und was auch gemeint sein kann mit dem Vers, was hier übersetzt wird als enthüllt, Fataha. Fataha hat mehrere Bedeutungen. Und Fataha kann auch bedeuten, richten. Wollt ihr ihnen, dann würde man so übersetzen, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch, Juden, über euch gerichtet hat, damit sie es vor eurem Herrn als Beweis gegen euch vorlegen. Und gemeint ist dann, alle Entscheidungen, die Allah subhanahu wa ta'ala getroffen hat, in Bezug auf die Juden, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala undankbar gewesen sind. Das heißt, wollt ihr etwa den Sahaba, den Muslimen, Beweise geben, dass ihr tatsächlich, ihr Juden, auf dem falschen Weg seid, weil eure Väter das und das und das gemacht haben, und das Kalb angemäht haben, dann würdet ihr bestraft dafür, und weil ihr nicht den Dschihad machen wolltet mit Musa al-Islam und nach Jerusalem reinzugehen, ja, und so weiter und so weiter. Wollt ihr etwa diese ganzen Sachen Muhammad s.a.w. bestätigen, sodass sie einen Beweis gegen euch haben, dass ihr wirklich auf dem falschen Weg seid? Wo begreift ihr denn nicht? Und subhanallah, als wäre das ein Akt von Begreifen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wissen sie denn nicht, dass Allah weiß, was sie geheim halten und was sie offenlegen? Das heißt, was sie geheim halten in ihrem Herzen, ja, Allah weiß. Und was sie sagen, weiß Allah genauso. Ob du leise redest oder laut redest, Allah subhanahu wa ta'ala hört alles. Allah SWT hört alles. Na. Und dann sagt Allah SWT, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. Und unter ihnen gibt es auch Schriftunkundige, die die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen. Unter ihnen, das heißt, einen Teil von ihnen, die sind Ummiyun. Ummiyun kann zwei Bedeutungen haben, mindestens. Eine kommt von Al-Ummah. Ummah ist die ganze Gemeinschaft und ein Ummi ist dann praktisch ein Teil der Gemeinschaft. Also einer vom einfachen Volk. Einer von vielen. Einer von vielen. Ein Nichtgelehrter. Das heißt, diese Schrift Unkundige, das heißt, er kennt sich nicht in der Schrift aus. Ja? Unkundige, die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen. Das Wort Amani kommt vom Wort Tamanna. Tamanna kann bedeuten, sich wünschen, etwas wünschen. Aber Tamanna kann auch bedeuten auf Arabisch lesen. Tamanna kann auch bedeuten Qara'a, lesen. Ja? Und dafür gibt es Belege aus der arabischen Sprache. Und das würde dann bedeuten, dass unter ihnen, unter den Juden, gibt es manche Schriftunkundige. Sie lesen die Schrift, aber sie verstehen gar nicht, was damit gemeint ist. Ja? Und sie machen nur Mutmaßungen. Sie wollen nur das, was sie gerne haben oder was sie verstehen, das schreiben sie Allah SWT einfach zu. Und der Sheikh Abu Bakr al-Jazairi sagte, interessanterweise, das ist nur ein Teil von den Juden. Ein anderer Teil, und der ist hier bloßgestellt worden und getaselt worden. Der andere Teil ist sogar gelehrt. Und unter den Muslimen gibt es manche, die nicht einmal das Buch Allahs lesen. Es gibt manche von ihnen, die lesen den Koran einmal die Woche, schlagen sie auf und lesen. Manche von ihnen lesen gar nicht. Ja?
Es gibt auch manche, die lesen den Koran, aber wissen gar nicht, was damit gemeint ist.
Genau, wie bei den Juden das Gleiche. Und das ist falsch. Wir müssen lernen, was Allah subhanahu wa ta'ala meint. Die zweite Bedeutung von Ummi kommt vom Wort von die Mutter. Jemand, der praktisch noch immer noch im Schoß seiner Mutter ist, das heißt jemand, der gemeint ist natürlich, der des Lesens und Schreibens unkundig ist. Das heißt, sie lesen die Schrift, aber verstehen gar nichts davon. Und sie haben kein Wissen, sie stellen nur Mutmaßungen an, sie haben kein Wissen und haben keine Gewissheit. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder daraus lernen wir eben, dass wir Allahs Eigenschaften kennenlernen müssen. Wir müssen wissen, was Allahs Eigenschaften sind. Und genauso die Schrift, müssen wir lernen. Denn der Koran wurde herabgesandt, dass wir verinnerlichen, was Allah sagt, und damit der Koran in die Tat umgesetzt wird. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلٌ. Doch wehe denjenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah. Wail sagt man im Arabischen für eine Strafe, die nicht auszuhalten ist. Und in Jahannam gibt es eine Oase, ein Wadi, die Wail heißt. Und die ganze Hölle ist in Wirklichkeit ein Wail. Und Allah SWT sagt, wehe, Wail, für diejenigen, die die Schrift mit ihren eigenen Händen schreiben und hierauf sagen, das ist von Allah. Und das haben die Gelehrten von den Juden gemacht. Denn, wie wir gesagt haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala bei den Juden und Christen, die Gelehrten der Juden und Christen, verantwortlich dafür gemacht, dass Allahs Buch unverfälscht bleibt. Sie haben dieses anvertraute Gut nicht so behandelt, wie sie es hätten behandeln müssen. Und deswegen sind heutzutage At-Tawrah und Injil nicht mehr vorhanden. Es gibt sie einfach nicht mehr. Ja? Schon gar nicht, besonders bei Injil gibt es überhaupt nicht mehr in der Originalsprache. Nicht einmal Bruchstücke davon. Ja? Und diese Gelehrten sagen dann, das ist von Allah, nachdem sie mit eigener Hand ein paar Worte geschrieben haben, um sie für einen geringen Preis zu verkaufen. Das heißt, sie kaufen dafür das Diesseits. Sie kaufen dafür den Status, den sie haben. Sie wollten den Status, den sie haben, bei den jüdischen einfachen Leuten beibehalten, als Gelehrte, als Leute, die die anderen ausbeuten, denn der Mensch typischerweise mag gerne Macht, er mag gerne regieren. Ja? Und diese Macht wollten sie nicht verlieren und sie haben dann diese Schrift Allahs
und dass es diesseits für einen geringen Preis verkauft. Und jeder Preis, den man erhält für so eine Sache, ist ein geringer Preis. Okay? Das ist nicht zu verstehen, dass sie hätten es für einen teuren Preis verkaufen sollen, sondern egal was sie gemacht haben, es ist ein geringer Preis. Sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala Dinge zu, die er einfach nicht gesagt hat. Und der Gelehrte sagte, Sheikh Abu al-Jazairi sagte, dass genau das Gleiche machen heutzutage die Gelehrten von den Sekten. Die Gelehrten von den Sekten. Sie verkaufen einfach für Geld das Paradies. Ja? Jetzt habe ich einmal einen Bericht sogar gesehen im Fernsehen. Dort gab es eine Sekte, die, wenn du so und so viel Geld bezahlst, das war ein relativ geringer Betrag, vielleicht 10 Euro, ja, dann wirst du in eine Liste eingetragen und das heißt, du bist ein Paradiesbewohner. Und das ist ein Blödsinn. Das ist ein Schwachsinn. Das akzeptiert nicht ein normaler Verstand, sondern einen gesunden Verstand. Nur Menschen, die schwachsinnig sind. Oder Menschen, die hypnotisiert sind, die glauben an so einen Quatsch. Ja? Das ist einfach ein Müll, sonst gar nichts. Und das haben sie gemacht. Die Gelehrten der Sekten, das machen sie das Gleiche, haben sie es gemacht, wie die Juden, die jüdischen Gelehrten es mit ihren eigenen Anhängern gemacht haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt noch einmal, wehe ihnen wegen dessen, was ihre Hände geschrieben haben, und wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Wehe ihnen wegen dessen, was sie verdienen. Und das Problem ist jetzt, dass genau wie die Juden damals, handeln viele Muslime heutzutage immer noch. Sie glauben, dass diese manche kleine Sünden egal sind. Sie glauben, dass manche kleine oder große Sünden egal sind, solange sie Muslime sind. Und das gleiche haben die Juden auch gedacht. Sie haben gedacht, wir sind die Kinder von Israel. Israel ist Jakob a.s. Und sie haben gedacht, sie sind die Söhne von Jakob und von Ishaq und von Ibrahim und was weiß ich, wie Propheten in dieser Familie aufgetaucht sind. Und sie haben gedacht, wir sind die Nachkommen von Propheten. Allah ta'ala wird uns niemals bestrafen. Und das war falsch. Allah ta'ala bestraft den Kafir und lässt den Muslim ins Paradies eingehen. Das ist ein Grundsatz, da gibt es überhaupt keinen Zweifel daran. Und er wird so geschehen. Und jetzt sagen die Juden, und sie sagen, das Höllenfeuer wird uns nur für abgezählte Tage berühren. Sie sagten zum Propheten, wie es in einer Überlieferung heißt, uns wird das Feuer nur 40 Tage lang berühren. Warum 40 Tage? Weil das ist die Zeit, wo sie das Kalb angebetet haben. Die Juden, als Musa a.s. auf dem Berg war, um die Tora zu empfangen, dort haben sie dann angefangen, das Kalb anzubeten, und das war eine Zeit von 40 Tagen. Und sie haben gesagt, deswegen werden wir nur 40 Tage lang in der Hölle bleiben. Und
dann kommen sie ins Paradies.
Und dann kommen sie ins Paradies und dann werden andere für sie in die Hölle gehen, haben sie gesagt. Okay? Und dann soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Antwort geben und sagen, erstmal, so ist es nicht. Habt ihr etwa mit Allah einen Bund geschlossen? Dann wird Allah seinen Bund nicht brechen. Und wenn er das ihnen sagt, dann wissen sie ganz genau, dass ob sie Lügner sind oder die Wahrheit sprechen. Und sie wissen ganz genau, dass sie gelogen haben. Weil Allah hat mit ihnen keinen Bund geschlossen in dieser Hinsicht. Hat Allah mit euch etwa einen Bund geschlossen, dann wird Allah seinen Bund nicht brechen. Weil Allah bricht niemals sein Versprechen. Oder, und so ist es in Wirklichkeit, oder wollt ihr von Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst? Und das ist das Schlimmste, was man überhaupt sagen kann. Es wurde überliefert, dass Ibn Abbas radiallahu anhu wurde gefragt, oder es wird überliefert, dass er gesagt hat, dass die schlimmste Sünde überhaupt ist, über Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu sagen, was man nicht weiß. Und dann hat man zu ihm gesagt, Al-Shirk, ist es nicht etwas schlimmer? Allah sagt doch, wahrlich Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesellt wird. Und er vergibt außerdem, was er will. Inna Allah la yaghfiru an yushrika bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Und dann sagte Ibn Abbas, dass das Reden über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen ist der Ursprung vom Shirk. Zum Shirk kommt man dadurch, dass man Allah etwas sagt, was nicht stimmt. Das ist, für euch, deswegen ist es noch schlimmer als Al-Shirk selbst. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt es, wenn ihr wollt ihr von Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst, das heißt, wollt ihr etwas sagen, dass ihr ins Paradies kommt, nur weil ihr Nachkommenschaften seid der Propheten, und ihr wisst es gar nicht, und ihr wisst genau, dass ihr lügt, aber nein, so ist es nicht. Im 81. Vers, aber nein, so ist es nicht.
denn und auch nicht für euch und auch nicht für den Rest der Menschheit. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala jetzt ganz allgemein, aber nein, wer eine böse Tat begangen hat und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des Paradiesfeuers. Und er hat nicht gesagt, hier, wer von euch eine böse Tat begeht und wen von euch seine Verfehlung umfangen hält, ja, das hat er nicht gesagt, sondern wer allgemein, ihr Juden oder Muslime oder Christen, egal wer, Kinder Israel oder nicht Kinder Israel, wer Muslim ist, geht ins Paradies. Wer Muschrik ist, geht in die Hölle. Wer neben Allah, das ist jemand, der neben Allah subhanahu wa ta'ala andere Leute anbetet. Du darfst nur zu Allah subhanahu wa ta'ala beten. Genau so. Genau so, mashallah. Und das ist Schirk, nennt man das auf Arabisch. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Es gibt nichts Schlimmeres als das.
So ein paar Leute, die haben bei uns am Main haben sie so zwei Wildschweine
gekannt
und haben die gesagt, du bist der Gott, du bist die Göttin.
La hawla wa quwwata illa billah al-azim. Das musst du dann den Leuten sagen, dass es absolut verboten ist. Leute. Achso. Und es verhält sich mit den Juden wie es genauso, wie es sich verhält mit jedem anderen auch. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der 83. Sura, in Surah al-Mutaffifin, Vers 14, keineswegs, vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihre Herzen angesetzt oder wie Rost über ihre Herzen gelegt. Das heißt, dass ihre Herzen schwarz werden. Durch jede Sünde wird das Herz schwärzer und schwärzer. Erst ein schwarzer Punkt, noch ein Punkt, noch ein Punkt. Wenn es ganz schwarz ist, dann, wal'iyadu billah, passiert es vielleicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem das Herz versiegelt und dann wird man niemals wieder recht geleitet sein. Deswegen gibt Allah subhanahu wa ta'ala einem Zeit. Und er sagt, wer auch immer eine böse Tat begeht und wen seine Verfehlung umfangen hält. Verfehlung in diesem Vers heißt Khati'ah. Khati'ah in der Lesart der Mehrheit der Qurra und der Lesart von Nafi' und Abu Ja'far, rahimahumullah, Khati'atuhu. Das heißt Verfehlungen im Plural. Verfehlungen ist eindeutig, sind viele verschiedene Sünden. Wenn diese Sünden alle empfangen hält, das heißt, sie lassen einem keinen Ausweg mehr, ja, das sind diejenigen, die Insassen des Höllenfeuers sind. Das sind die Insassen des Höllenfeuers. Und wenn es, das heißt, viele Sünden sind es, die einem nicht mehr rausgehen lassen. Und wenn es im Singular ist und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des Höllenfeuers, dann sagt der Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, das ist dann Ashirk. Ashirk, weil Ashirk ist und Kufr, ja. Das sind die einzigen Sünden, die einem keinen Ausweg mehr nach außen lassen, die einem kein Fenster mehr öffnen, wenn es dich umfasst hat. Es gibt dann keinen Ausweg mehr. Das heißt, Allah wird dir nicht mehr vergeben, wenn du stirbst als Mushrik oder Kafir. Sondern du musst Tauba machen, bevor es soweit ist. Ewig werden sie darin bleiben. Das heißt, das ist Allah subhanahu wa ta'ala seine Bestimmung in Bezug auf die Höllenbewohner. Wenn sie einmal darin sind, dann werden sie vielleicht wieder rauskommen, wenn sie Muslime waren. Aber wenn sie Kuffar waren, also Nicht-Muslime waren, jeder Nicht-Muslim wird dann ewig in der Hölle bleiben, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Und naam. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat eines Tages eine Khutba gehalten unter den Sahaba, der Belieferer sagte, er hat uns also eine gewaltige Khutba gehalten, wodurch die Augen getränt haben und die Herzen erschüttert worden sind. Und er sagte in der Khutba, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr wenig lachen und würdet ihr viel weinen. Sagt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und eine Überlieferung heißt es, wurde gefragt, was hast du gesehen? Und hat er gesagt, Ra'aytul Jannata wal Nar. Ich habe das Paradies und die Hölle gesehen. Das heißt, wenn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, uns mitteilt, über irgendwelche Sachen, die im Jenseits passieren, das heißt, er hat es mit seinen eigenen Augen gesehen. Und er will nur das Gute für uns und will uns davor warnen, dass uns nicht das Gleiche geschieht, wie mit den Höllenbewohnern, die er selbst mit seinen eigenen Augen gesehen hat. Und er hat auch den Menschen gesehen, der als erstes Ashirk reingebracht hat.
in die arabische Halbinsel, hat er in der Hölle gesehen. Und er hat auch andere, er hat auch Gutes gesehen, von dem er uns mitgeteilt hat. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Na, und dieser Vers, der Vers 81, ist ein Vers, den die Khawarij als Beleg dafür genommen haben, dass derjenige, der eine große Sünde begeht, Kafir ist. Und das ist ein schöner Beleg in Wirklichkeit gegen sie. Denn, also sie haben gesagt, der Khawarij ist eine Sekte im Islam. Sie haben gesagt, wer eine große Sünde begeht, ist Kafir. Ist kein Muslim mehr. Und das ist eine falsche Ansicht. Und der Vers unterstützt nicht, was sie gesagt haben, sondern er widerspricht dem, was sie gesagt haben. Warum? Denn, es heißt im Vers, und wen seine Verfehlung umfangen hält, ja, und keine Sünde hält dich umfangen, sodass du nicht aus ihr rauskommen kannst, ja, außer Schirk und Kufr. Ja, und alle anderen Sünden halten dich eben nicht umfangen. Deswegen ist hier gemeint Al-Kufr und Al-Schirk. Okay? Und deswegen ist das kein Beleg für die Khawarij, wie man vielleicht gedacht haben könnte. Allah sagt im 82. Vers, diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, wir haben gesagt, der Glaube, was das alles beinhaltet, der Glaube an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den Tag der Auferstehung und an die göttliche Vorherbestimmung und rechtschaffene Werke tut, eine rechtschaffene Tat ist alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und gesetzlich gemacht hat durch den Koran oder durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wer das tut, glaubt und rechtschaffende Werke tut, das heißt, man muss handeln, der Glaube alleine reicht nicht aus, sondern immer muss man handeln dazu. Das sind Insassen des Paradiesgartens, ewig werden sie darin bleiben. Und das ist dann auch die Bestimmung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Abstammung spielt überhaupt keine Rolle. Wer das tut, der geht ins Paradies ein. Das heißt, Allah hat für ihn versprochen, egal von welchem Volk man abstammt. Und wer sein eigener Vater ist. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der das Paradies und die Hölle gesehen hat, und diese Nachtreise zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist teilweise beschrieben in Surat al-Najm, der Stern. Dort erzählt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass er im Paradies ein Schloss gesehen hat. Dass er im Paradies ein Schloss gesehen hat. Und eine Haura. Eine Haura ist der Singular von Hur. Hur sind die Paradiesfrauen und Haura ist eine Paradiesfrau.
Was ist nochmal Singular?
Einzahl. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat das gesehen. Und dann fragte jemand, wem gehört es? Und da fragte jemand, Entschuldigung, der Prophet fragte, wem gehört dieses Schloss? Und dann wurde ihm gesagt, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Und dann wandte er seinen Blick ab. Und er hätte sogar reingehen können, wenn er wollte. Und er wandte seinen Blick ab und wollte dann nicht mehr auf diese Frau schauen und auf dieses Haus mehr schauen. Und als er dies erzählte, fragte Umar ibn Khattab ihn, O Gesandter Allahs, warum hast du deinen Blick abgewandt? Dann sagte der Prophet, O Umar, ich habe mich daran erinnert, an deinen Neid, an deine Rira. Rira bedeutet, das ist das Gefühl, was ein Mann hat, der einen gesunden Glauben hat, ja, dass er nicht möchte, dass seine Frau gesehen wird. Und dass er nicht möchte, dass nicht einmal jemand die Stimme seiner Frau hört. Dass ein Mann natürlicherweise nicht einmal mag, wenn in einer Sitzung ein fremder Mann seine Frau erwähnt. Dieses Gefühl nennt man Rira. Dieses Gefühl auf Arabisch nennt man Rira. Und dann sagte der Prophet, oh Umar, ich habe an deine Rira gedacht. Und dann sagte Umar das anzusehen. Ja, oh Gesandter Allahs, soll ich etwa Rira in Bezug auf dich haben? Sallallahu alaihi wasallam. Also das ist der Umgang, wie sie miteinander gehabt haben. Aber dieses Schamgefühl, das der Prophet gehabt hat, ist, weil er eben den vollständigen Glauben hat. Den vollständigen Glauben hat und nicht auf Dinge schaut, die ihm nicht gehören. Nicht auf Dinge schaut, die ihm nicht gehören. Na. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.